betrifft Geschichte.
Diese Woche der Wendepunkt. Der Angriff auf Pearl Harbor. Heute wachsende Rivalität zwischen den USA und Japan. Erläutert von dem Zeithistoriker Rolf Steininger.
Durch Pearl Harbor war der Krieg global geworden. Wo liegen die tieferen Gründe für den Überfall auf Pearl Harbor? Der Angriff hat eine lange Vorgeschichte. Sie beginnt schon 1931-32 mit der japanischen Besetzung der Mandschurei, der 1937 der gewaltsame Einmarsch in China mit dem furchtbaren Massaker in Nanking folgte. Japans expansive Politik bedrohte zwei fundamentale Interessen der amerikanischen Fernostpolitik, nämlich erstens das Prinzip der offenen Tür, und das hieß freier Handel für alle, und zweitens die Erhaltung eines Gleichgewichts der Kräfte im Fernosten. Mit anderen Worten, es durfte aus der Sicht Washingtons keine Hegemonie einer Großmacht geben. Aber das war genau das Ziel Japans, das wenig später die Schaffung einer großasiatischen Wohlstandssphäre unter seiner Führung und unter Ausschluss westlicher Mächte verkündete. Dabei war von Anfang an allerdings eines auch klar, nämlich die Abhängigkeit Japans von Rohstoffen, insbesondere Öl. Das war die Achillesferse Japans. Im Juli 1939 kündigte Washington als Zeichen des Protests den Handelsvertrag mit Japan aus dem Jahr 1911. Mehr war nicht möglich. Die USA waren damals keine Militärmacht. Sie hatten zwar 227.000 Soldaten, aber nur für 75.000 Ausrüstung. Der spätere Außenminister Atchison meinte dazu, Zitat, Gott beschützt Kinder, Betrunkene und die USA. Nach der Kapitulation Frankreichs im Juni 1940 setzte Japan seinen Expansionskurs fort. Die Vichy-Regierung musste die Besetzung der an China angrenzenden Provinz Tonkin anerkennen. Noch im Oktober 1940 wünschten sich damals 97 der Amerikaner, dass sich ihr Land aus dem Krieg raushalten, allerdings jene Staaten unterstützen sollte, die für die Freiheit kämpften. Ganz in diesem Sinne reagierte Washington mit dem berühmten Zerstörerhandel mit Großbritannien. Es überließ London 50 Zerstörer gegen 99 Jahre Pacht von 8 Militärbasen auf Neufundland und den Bermudas. Gleichzeitig wurde zum ersten Mal in Friedenszeiten die Wehrpflicht in den USA eingeführt und gegenüber Japan ein Embargo von Eisen- und Stahlschrott verhängt. Im Gegenzug, so schaukelte sich das damals gegenseitig hoch, im Gegenzug unterzeichneten Deutschland, Italien und Japan den sogenannten Drei-Mächte-Pakt, der sich eindeutig gegen die USA richtete. Demnach bestand Beistandspflicht, falls eine noch nicht in den Krieg in Europa und China verwickelte Großmacht in eine der Konflikte eingreifen sollte. Das galt ausdrücklich nicht für die Sowjetunion. Entscheidend für die weitere Entwicklung wurde die Präsidentenwahl Anfang November 1940. Es standen sich die sogenannten Internationalisten und die Isolationisten gegenüber. Die einen, unter Führung von Roosevelt, wollten in den Krieg eingreifen, die anderen sich raushalten. Die Wahl fiel äußerst knapp aus. 27 Millionen Stimmen gegen 22 Millionen. Roosevelt wurde wiedergewählt, allerdings mit der geringsten prozentualen Mehrheit seit 1916. Mit Roosevelts Wiederwahl begann ein neuer Abschnitt in den amerikanischen Kriegsvorbereitungen. Als erstes beschloss Washington das sogenannte Pacht- und Leihgesetz. Und das hieß, die USA konnten jetzt Kriegsmaterial ohne Bezahlung liefern, zunächst an Großbritannien, dann auch an China und die Sowjetunion. Dieses Gesetz war mehr als nur die Aufgabe der Neutralität. Es war eine inoffizielle Kriegserklärung an die Achsenmächte. Und gleichzeitig wurde auch das Embargo gegen Japan verschärft.
Die wachsende Rivalität zwischen den USA und Japan. Sie hörten Teil 2 einer Reihe über den japanischen Angriff auf den US Navy Stützpunkt Pearl Harbor am 7. Dezember 1941. Es berichtete der emeritierte Professor für Zeitgeschichte Rolf Steininger. Redaktion Robert Weichinger.